Auf einen Kaffee mit der Live-Radio Samstag. Heute mit dem Tiroler Schriftsteller Felix Mitterer.
Meine erste Frage ist immer, Felix, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
Wie ich meinen Kaffee am liebsten trinke? Ja, ein bisschen Milch drin halt. Mhm. Ja, Espresso trinke ich zwischendurch ohne irgendwas. Zucker ist immer dabei. Also ich lebe so ungesund wie möglich. Das muss ich auch einmal festhalten.
Man hat in letzter Zeit wieder viel gehört, gelesen. Es ist um die Piefke-Saga gegangen. Jetzt haben wir diesen blöden Coronavirus die letzten Monate um uns und dieses Ischgl. Und plötzlich kommt Felix Mitterer mit der Piefke-Saga und Teil 5. Kurz jetzt noch einmal zusammengefasst, wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
Naja, wir werden das machen, weil also der ORF ist dabei und kümmert sich um einen Co-Produzenten. Man muss es ja machen. Ich wollte ja nicht. Ich habe ja 2010 war es schon einmal eine Fortsetzung geplant, als die Russen kamen, und da bin ich schon überall recherchieren gewesen. War auch ganz toll, weil ich halt da bei der Rezeption anstand und mir den Herrn Sattmann vorgestellt habe, wie der erwarten muss, weil die Russen bevorzugt und vor ihm behandelt werden. Und wenn er endlich durchdringt zur Rezeption, dann steht da nicht zumindest eine Steirerin im Dirndl, sondern eine gestrenge Dame aus der ehemaligen DDR und so weiter. Und die Deutschen haben ja dann auch protestiert gegen die Russen und gesagt, sie reisen sofort ab. Wenn die noch einmal im selben Hotel sind, und die haben halt das Problem gelöst, indem man die Russen in ein Hotel tatzt und die Deutschen in ein anderes Hotel damit. Ja, und dann war aber Ukraine-Bürgerkrieg und die Russen haben die Krim annektiert, und dann habe ich die Lust verloren. Aber jetzt kommt das daher, die Corona-Krise. Wenn ich das damals geschrieben hätte, im vierten Teil zum Beispiel, dann hätten alle gesagt, jetzt spinnt der Mitterer komplett. Also es ist so wild und so unerwartet und so bedeutsam für die ganze Welt, dass man diesen fünften Teil machen muss.
Hat Tobias Moretti schon zugesagt?
Alle haben zugesagt. Also ich habe natürlich, es geht ja nicht ohne die dabei waren. Also der Erste, der mir zugesagt hat, schon 2010, war der Kurt Weinzierl. Der lag da am Sterbebett und ich habe gesagt, Kurt, du musst da mitspielen. Kurt Weinzierl war der Bürgermeister. Dann hat der Kurt gesagt, überhaupt kein Problem, ich spiele ja auch als ein Toter. Also der Kurt Weinzierl wird mitspielen, auf jeden Fall irgendwo als Geist herumgeistern oder was immer. Dietrich Mattausch hat mir zugesagt, der den Karl Friedrich Sattmann spielte, seine Frau Brigitte Grotum, Schauspielerin, hat zugesagt. Tobias natürlich und Gregor haben zugesagt, die Hauptfiguren, Ludwig Donauer, alle haben sie zugesagt, mit großer Freude. Und es ist ja auch spannend zu sehen, was ist nach 30 Jahren aus den Figuren geworden, wie schauen die Darstellungen nach 30 Jahren aus, und es müssen natürlich auch die Junge vorkommen, nachkommen, weil eines muss man schon festhalten, es ist jetzt eine andere Generation da, und viele, die zwar die Piefke-Saga angeblich kennen oder den Namen kennen, haben die nie gesehen, also muss es schon funktionieren, dieser Teil, auch für Menschen, für Zuschauerinnen und Zuschauer, die Ursprungs-Piefke-Saga überhaupt nicht gesehen haben.
Mit ein Auslöser jetzt für die Piefke-Saga Nummer 5 ist die Corona-Krise und alles, was in Tirol damit passiert ist. Wie ist bei dir die Lage? Wie hast du Corona verbracht und vor allem wo?
Ich habe Corona verbracht im Weinviertel, in Südtirol und nicht viel anders als sonst, weil der Autor sitzt eh daheim und tut Schreiben. Und nachdem ich mich vor dem Schreiben immer gern drücke, bin ich gezwungen gewesen zu schreiben, und das hat mir auch gut getan. Abgesehen davon hat es natürlich finanzielle Folgen, weil alles abgesagt wurde, alle Theater und so weiter. Aber ich bin ein Glückskind. Ich habe ja im Herbst, wenn es möglich ist, macht der Adrian Golginger, der diesen wunderbaren Film Die Beste aller Welten gedreht hat, der Salzburger Regisseur, macht er nach dem Stück Märzengrund von mir einen Kinofilm. Jetzt kommt die Briefgesager daher. Ungewollt eigentlich, ich freue mich nicht darüber, aber die Macht muss ich jetzt ja machen. Also es geht eh ganz gut dahin.
Wir sind jetzt per Skype von in Südtirol verbunden, oder wo bist du jetzt?
Ich bin jetzt in Südtirol im Moment, ja, komme nicht hinaus, was ja irgendwie wunderbar ist.
Für einen Schriftsteller, ich stelle es mir jetzt so vor, die Heimquarantäne ist ja der Kreativitätspusher wahrscheinlich, oder?
Ja, unglaublich, unglaublich. Ich kann ja nicht viel anderes tun. Allerdings muss ich gestehen, wir waren gestern auf der Seiser Alm, bevor alle Grenzen wieder aufgehen und der Riesenansturm beginnt, haben wir gedacht, jetzt fahren wir noch einmal raus. Und das war danach so. Wir haben kaum einen Menschen getroffen und es war wunderbar, wunderschön. Die Enziane blühen bereits, die Schusternageln sind da. Also es war ein Traum. Also das haben wir uns schon gegeben.
Ich muss nochmal zur Biefkesager zurückkommen, weil ich habe jetzt im Zuge dessen für die Vorbereitung auf unser Gespräch mir auch noch einmal Ausschnitte auf YouTube angeschaut. Und es ist ja wirklich ein legendäres filmisches österreichisches Epos, wo man sich ja, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen kann, was das damals für Auswirkungen auch international mit den Deutschen, mit den Touristikern, mit den Politikern, die da betroffen waren. Und dieser berühmte vierte Teil, wo es in die Zukunft geht, wenn man sich heute anschaut, 2020, was Tourismus bei uns in Tirol bedeutet, da muss man ja rückblickend sagen, eigentlich war das ja fast verharmlosend, oder, der Ausblick vom vierten Teil?
Naja, es ist ja sowieso so, dass die Hoteliers in den Folgejahrzehnten immer eher lachen konnten und die Gäste ebenso und sich das jetzt an der Hotelbar oder vor dem Kamin am Fernseher die DVDs anschauen. Und diese Hoteliers haben mir gesagt, Mitra, du bist sowas von naiv, es ist ja alles viel schlimmer. Also das stimmt schon, das ist schon richtig. Ich habe immer eigentlich, ich habe zwar zusammengedrängt die Ereignisse, die waren, aber im Grunde ist ja immer alles viel schlimmer und auch schlimmer geworden, leider Gottes.
Und gibt es da irgendwie die Hoffnung, dass durch Corona und durch Ischgl und alles, was vorgefallen ist, dass es sich vielleicht umkehrt, dass es sich in irgendeiner Form beruhigt? Oder ist es Naivität, so zu denken?
Das glaube ich nicht. Ich meine, es hat ja viele gegeben, vor allem die Osttiroler, die dann eher auf sanften Tourismus, wie man das genannt hat, gesetzt haben. Und die, die den Ballermann machen, die haben ja jede Infrastruktur gemacht für den Ballermann. Und die sind jetzt natürlich arm dran. Sie tun mir wirklich leid, muss ich sagen, weil die konnten ja auch nicht mehr wissen als wir alle. Das wissen ja nur die Fachleute, wenn überhaupt etwas über diesen Coronavirus. Also die würde ich jetzt gar nicht verurteilen. Die haben ihren ganz normalen Wahnsinn gemacht, wie bisher auch, und werden versuchen, diesen fortzusetzen. Ob das möglich ist, weiß ich nicht, weil die Gäste haben schon Angst. Die Gäste haben Angst. Die Gäste, die man übrigens, ich bin ja nicht mehr jung, mein Vater hat die Gäste als herrische bezeichnet. Dann waren die Gäste die Fremden, das sind jetzt wieder andere. Und heute sind die Gäste nur mehr, dann kamen die Touristen und jetzt sind es nur mehr die Gäste. Ein politisch korrekter Ausdruck.
Der Fotograf Lois Hechenbleichner hat in einem Interview gemeint, die Touristiker, die es schaffen, für die Nachwelt etwas zu hinterlassen, die machen anderen Tourismus. Die, die etwas schaffen, um nur Geld zu verdienen, die machen das Land kaputt.
Jetzt ja, der Lois Hechenbleichner hat da natürlich vollkommen recht. Und er ist ja derjenige, der in den letzten 30 Jahren diesen ganzen Wahnsinn dokumentiert hat. Also bei mir kann man immer sagen, der Mitterer findet den Coronavirus nicht, den gibt's ja, das wissen jetzt alle inzwischen. Aber sonst können sie immer, haben sie auch gesagt, der Mitterer übertreibt, der Mitterer findet. Beim Hechenbleichner kann man nicht sagen, seine Fotos lügen, weil die gibt's einfach, die hat er gemacht. Und er hat den ganzen Wahnsinn in den letzten 30 Jahren fotografiert. Und er hat ja vollkommen recht, weil die die Berge, die Landschaft verkaufen wollen als Vergnügungspark, die werden irgendwann untergehen, auch durch die Klimaveränderung, durch alles. Es ist halt so. Und die, die die halt die Landschaft bewahren wollen und vor allem den Menschen auch, die Mitmenschen, die ausgebeutet wurden und werden, bewahren wollen, die werden weiter existieren. Es ist ja alles ein derartiger Wahnsinn geworden, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, weil in einem dieser Dörfer wollte man Pinguine hoch am Berg ansiedeln. Pinguine, weil die halt jetzt in Schnee und Eis reinpassen. Weil die Schneekanonen produzieren ja eine betonharte Piste. Das mit den Pinguinen hat wieder nicht funktioniert, weil da sind die Flugzeuge noch geflogen. Im Moment fliegen ja keine, Gott sei Dank. Die Pinguine haben zum Himmel geschaut, zu den Flugzeugen sind umgefallen und konnten nicht mehr aufstehen. So. Das ist keine Erfindung von mir oder von irgendjemand sonst, sondern das hat wirklich stattgefunden. Das war die Idee. Also es gibt ja Einfälle, die sind geradezu unglaublich. Mir würde sowas nie einfallen.
Ich glaube, das war der Günther Alois, der die Idee geboren hat, damals in Ischgl. Und da, wenn man da recherchiert, kommt man drauf, dass das ein Mythos ist, dass die Kaiserpinguine, die ja die größten Pinguine sind und nur deswegen könnten sie nach Tirol kommen, dass die umfallen wegen am Flugzeug. Anscheinend ist das so ein Mythos, der in den 80ern entstanden ist. Auch das soll anscheinend gar nicht stimmen.
Ja, keine Ahnung, man weiß ja sowieso nicht mehr, was wahr ist und was nicht wahr ist. Es ist jedenfalls alles furchtbar übertrieben und der das dokumentiert, die Wahrheit, das ist der Alois Hechenbleichner, das ist halt so. Gell?
Noch kurz zu dir als Person, Felix. Man hat das Gefühl, rund um die Piefke-Saga hat es viel Aufregung gegeben. Da ist man geliebt und gehasst worden. Da hat es schon auch Worte wie Nestbeschmutzer, vor allem in Tirol, gegeben. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass fast schon Felix Mitterer in Tirol Heldenstatus hat. Wie geht's dir, wenn du bei uns unterwegs bist?
Naja, also ich bin ja in Vor-Corona-Zeiten viel unterwegs gewesen. Ich bin ja gern unter Leuten und abgesehen davon, dass die in Wien und München mich gespielt haben an den Profitheatern, habe ich mein Leben lang für die Volksbühnen gearbeitet und fahre auch deswegen viel herum. Und da habe ich eben im Zillertal getroffen, eine Gruppe von jungen Männern und Frauen, die sich im Monat einmal die Piefke-Saga anschauen. Und die Piefke-Saga, muss ich rückblickend sagen, war mein größter Erfolg und hat mich auch bei den Menschen berühmt gemacht, die kein Buch lesen oder die sich kein Theaterstück anschauen, was ich nie vermutet hätte, weil das ging ja vom Norddeutschen Rundfunk aus und ich wollte das ja gar nicht schreiben und habe halt dann aufgrund meiner Erfahrungen und meiner Recherchen das ziemlich unschuldig hingeschrieben und keiner von uns hat sich gedacht, was daraus entsteht, nämlich so ein Hype. Und diesen Kultstatus, den ich habe, ja, das stimmt, habe ich der Piefke-Saga zum Großteil zu verdanken. Das muss man einfach festhalten. Der Kultstatus bringt auch manchmal Probleme mit sich, denn es gab Zeiten, wo Menschen, denen Unrecht geschehen war, und die schon durch alle Instanzen gerichtliche, nämlich gegangen sind und an den Bundespräsidenten geschrieben haben, die sind dann zu mir gekommen und gesagt, Mitra, schreibe ein Stück oder ein Drehbuch drüber. Und weil sie angenommen haben, dann kann ich die Bösen bestrafen und alles wird gut. Und das kann ein Autor nicht leisten. Da bin ich hilflos gewesen, immer wenn solche Bitten kamen, weil das kann ein Autor nicht.
Wie kann man sich das vorstellen? Was waren da für Geschichten hinter den Menschen?
Mein Gott, na, da war einer, dessen Mutter in der Nachkriegszeit der Mann blieb im Krieg, eigenhändig ein kleines Siedlungshäuschen gebaut hat im Tiroler Oberland. Eines Tages kam die Gemeinde und wollte sie an den Kanal anschließen und die Frau hat gesagt, die war schon alt, hat gesagt, ich brauche keinen Kanal, ich habe eine Senkgrube. Man hat sie zwangsweise an den Kanal angeschlossen. Sie hat die Gebühr für den Anschluss nicht bezahlt. Das Haus wurde ihr versteigert von der Gemeinde. Der sogenannte böse Bruder hat das Haus ersteigert und sie auf den Dachboden gesteckt, was vorher polizeilich nicht erlaubt war. Der sogenannte gute Bruder hat sein Auto hingestellt vor das Haus und hat zu seiner Mutter gesagt, du machst jetzt einen Hungerstreik da drin gegen das Unrecht. Das war 1982 in Delft, als Stigma lief, ein Stück von mir. Und da kam der Mann, also der sogenannte gute Bruder, und sagt: Wo schreibst du da für einen Blödsinn? Interessiert ja niemanden mehr. Meine Mutter erleidet eine Passion, die sitzt da oben seit Februar, seit dem Winter im Auto und macht einen Hungerstreik. Und da bin ich halt hingefahren, habe mit ihr geredet und mit ihm geredet, habe gesehen, ich kann da nichts machen, habe an den Wallnöfer geschrieben. Und habe halt an einem Magazin, einem Monatsmagazin geschrieben, ob sie was tun können. Da wurde auch darüber geschrieben, der Wallnöfer hatte ja ein Gasthauszimmer angeboten und sie hat ihm darauf geantwortet: Naja, ich weiß eh, dass Sie gerne ins Gasthaus gehen, Herr Landeshauptmann, aber ich bleibe da sitzen im Auto, bis ich stirb. Also die saß dann noch bis fast ein ganzes Jahr lang saß die im Auto, bis der Amtsarzt die Geduld verlor und sie angewiesen hat. Ich habe kein Stück geschrieben, jedenfalls nicht damals, weil ich einsah, das geht jetzt einfach alles nicht. Habe es Jahre später probiert, irgendwo ganz weit weg am Linzer Landestheater, und ich komme dahin. Ich habe das Stück ihm zu lesen gegeben natürlich. Ich habe gesagt, jetzt schreibe ich es endlich. Er war mit einigen Kleinigkeiten nicht einverstanden und ich komme zum Theater. Das Theater ist von Polizei umstellt mit Maschinenpistolen und ich frage, was ist denn los? Ja, hat sich jemand angekündigt. Dann habe ich gesagt, ja, das wird schon der sein, aber den habe ich ja eingeladen. Warum kommt der nicht? Er ist nicht gekommen. Nächsten Tag rufe ich ihn an, wo warst du denn? Und er erzählt mir, dass er in Tirol weggefahren ist, um nach Linz zur Uraufführung zu fahren, hat bemerkt, dass ihm ein Zivilfahrzeug folgt, ist in den Wald hineingefahren. Das Zivilfahrzeug hat ihn verfolgt und angehalten. Zivilisten sind ausgestiegen, haben sich als Gendarmerie in Zivil ausgewiesen und haben ihn kontrolliert, ziemlich lange, sehr, sehr lange kontrolliert. Und am Ende hat einer auf die Uhr geschaut und gesagt: So, jetzt ist es wohl zu spät für Linz. Also, ja. Und es hat alles nichts geholfen, es hat alles nur verschlimmert. Es gibt auch einen zweiten Fall. In einem zweiten Fall habe ich mich auch breitschlagen lassen. Da wurde ein Bauer im Wipptal, sollte delogiert werden samt Familie. Und da bin ich halt hingefahren. Und die kamen, der Exekutor mit der Gendarmerie in Uniform jetzt. Und er läuft irgendwie auf dem Balkon und man hört das Getrampel und wir rennen alle raus, weil wir Angst gehabt haben, er dreht durch und fängt an schießen mit seinem Jagdgewehr. Dabei hat er nur ein Transparent aufgehängt, auf dem stand Wallnöfer Bauernverräter. Wie auch immer, die Delogierung hat nicht stattgefunden und das Land Tirol hat dann irgendwie den Hof erworben. Und die Familie durfte bleiben. Das ist irgendwie dann doch, aber ohne mein Zutun, gut ausgegangen. Jahre später habe ich einen Tatort daraus gemacht. Und das Witzige war, ich habe beschrieben, dass der Hof in der Einsamkeit liegt und dann ruft mich die Ausstatterin an. Sie haben jetzt einen tollen Hof gefunden und sind draufgekommen, das ist der Hof, wo die wahre Geschichte gespielt hat, und die wohnen immer noch dort. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Filmfirma findet den Vorbildort für die Geschichte. Also das ist einigermaßen gut ausgegangen, aber ansonsten ist es immer, immer, immer sehr, sehr, sehr schwierig, obwohl ich den Leuten alles Gute wünsche und ihnen immer Unrecht getan wurde, immer. Aber da kann der Autor halt nichts machen, der kann nur allgemein ein Thema angreifen. Mehr kann er ja nicht.
Wenn jetzt für die Biefke-Saga Nummer 5, wer sagt, war, ich habe da Stoff für den Felix Mitterer, ist das was, wo man dankbar ist oder wo man sagt, na, bitte gar schon, die Realität bietet schon Grundlagen genug?
Nein, ich bin jedem dankbar, weil ich habe mich damals mit dem Recherchieren ziemlich schwer getan. Ich war ja relativ unbekannt. Und jetzt öffnen sich die Schleusen. Also seit das sich herumgesprochen hat, dass es einen neuen Teil geben wird, wenden sich viele an mich und wollen mich informieren. Und auch die Schauspielerinnen und Schauspieler der ersten vier Teile von damals, vor 30 Jahren, schreiben E-Mails und machen Vorschläge, was aus ihren Figuren geworden ist und was sie jetzt tun. Also ich habe es jetzt im Grunde viel einfacher und zugleich schwieriger als damals, denn diesmal haben wir wirklich eine wilde, harte Geschichte. Es ist halt so.
Gibt es da schon irgendwas Konkretes, wann der dann im Fernsehen sein soll oder wann der dann ausgestrahlt wird?
Ach Gott, das wird halt wahrscheinlich dann im nächsten Herbst oder Sommer gedreht und Ende des Jahres gesendet. Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich es geschrieben habe, weil das ist immer furchtbar anstrengend. Also die Wirklichkeit zu beschreiben, ist wahnsinnig anstrengend. Ich muss es einfach sagen. Gell?
Ja, super. Eins wollte ich noch sagen. Wir haben im Vorfeld für dieses Skype-Gespräch ein bisschen herumge-SMS't und da habe ich ein Wort von dir bekommen, das ich jahrelang nicht mehr benutzt habe. Da wollte ich dich noch fragen, ob das oft vorkommt. Und zwar hast du mir zurückgeschrieben, freilich. Das ist um den Termin gegangen. Freilich. Welche Verbindung hast du mit dem Wort freilich?
Ja, ich sage immer freilich. Ja, also ich sage erstens immer zu allem Ja und Amen. Und wenn jemand sagt, schreibst du mir was, dann schreibe ich, sag freilich. Was mich öfter in die Bredouille bringt.
Weil ich denke mal, ich verwende immer passt oder okay oder in Ordnung, aber freilich ist so das Positive. For sure, würde man im Englischen sagen, glaube ich, oder? Das
Ja,
ist
genau. Ja,
so.
ich verwende es halt. Ich verwende es halt.
Zum Schluss hin noch, wenn du dir wünschen könntest für die Tirolerinnen und Tiroler, die ja dir auch sehr verbunden sind, glaube ich, was würdest du dir für die Tirolerinnen und Tiroler für die Zukunft wünschen nach Corona?
Naja, dass man, dass dieser uferlose Massentourismus und dieses Ballermann-Getue endlich aufhört, das wünsche ich mir schon, denn es ist ja geradezu widerlich. Es ist wirklich widerlich. Wir wünschen uns ganz normale Gäste, die aus den grauen deutschen Städten kommen oder aus Holland oder wo immer und sich erholen wollen in einer intakten Natur und sich nicht zusaufen und zudröhnen mit dieser blöden Pseudo-Volksmusik oder Schlager, was da daherkommt in all diesen Après-Ski-Lokalen. Das wünsche ich mir, dass man Grenzen zieht, Grenzen erkennt und etwas zurückfährt mit dem ganzen Theater.
Was für ein schöner Ausblick. Felix Mitterer, vielen Dank für den gemeinsamen Kaffee zwischen Innsbruck und Südtirol und
Ja,
vielen
ich danke
Dank
auch.
für das Gespräch.
Ich danke auch. Danke. Bis dann. Alles Gute. Schön. Viel
Dankeschön.
Gesehen.
Ciao.
Baba.
Das war Auf einen Kaffee mit dem Tiroler Schriftsteller Felix Mitterer. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.